was ganz Besonderes. Und wie wir heute Morgen, Christian hat es ja schon kurz angesprochen nach der Versammlung heute Morgen, es hat was mit Gottes ewigen Vorsatz schon zu tun. Es ist nicht einfach irgendein Thema, sondern es hat was mit dem zu tun, was Gott haben möchte. Und das ist, dass er den Menschen geschaffen hat nach seinem Bilde, wie wir heute in 1. Mose gelesen haben. Warum hat Gott den Menschen geschaffen? Wir haben gelesen, dass er herrschen soll. Über alles Gewürm, über alle kriechende Tiere, er soll über diese ganze Schöpfung herrschen. Das ist ein Aspekt, warum wir Menschen geschaffen sind. Das ist ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass Gott auch seine Freude an uns hat. Dass der Mensch ein Wohlgeruch für Gott ist. Die Menschlichkeit nach Gott sollte ein Wohlgeruch für ihn sein, für Gott selbst. Die Art des Menschen sollte ein Wohlgeruch für Gott sein. Das sehen wir hier am Speiseopfer. Wenn das Speiseopfer dargebracht wird für den Herrn, dann ist es ein lieblicher Geruch für den Herrn. Das heißt, dieses Opfer, das schmeckt Gott sehr gut und das möchte er haben. Aber wir sind nicht imstande, so ein Opfer dem Herrn zu bringen, weil wir haben gesehen, dass unsere Menschlichkeit verdorben ist. Wir schmecken dem Herrn nicht gut. Das, was wir sind, der gefallene Mensch, der ist gegen Gott. Und daran hat Gott kein Wohlgefallen. Manchmal denken wir vielleicht, wir sind ganz okay, so wie wir sind. Aber wir sind nicht okay. Ja, die Schrift zeigt uns, dass der Mensch tatsächlich sehr tief gefallen ist. Und in uns, in dem Menschen, wohnt nichts Gutes, sagt die Schrift. Und Paulus hat sogar gesagt, ich elender Mensch, wer kann mich erretten? Von dem Tod, der in mir herrscht, der in uns herrscht. In uns ist wirklich gar nichts Gutes. Und im Psalm 53, Vers 4, da lesen wir, Gott schaut vom Himmel. Ich lese den Vers mal kurz vor. Er schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgefallen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das spricht tatsächlich über uns. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. So in Gottes Augen ist wirklich kein Mensch auf der Erde, der Gutes tut. Das sagt hier dieser Psalmist. Also, nichts, was wir tun, ist vor Gott wohlgefällig. Wir sind alle abgewichen und haben allesamt Mangel an der Herrlichkeit Gottes. Das ist unser Zustand. Oft erkennen wir das nicht und wollen es vielleicht nicht unbedingt wahrhaben, weil wir sagen, okay, ich bemühe mich, aber unser Bemühen reicht nicht aus, um vor Gott ein Wohlgeruch zu sein. Dieses Speiseopfer, über was wir gerade gelesen haben, es zeigt den wahren Menschen. Es zeigt die wahre Menschlichkeit, die Gott gerne genießen möchte. Das heißt, alleine, dass Gott dieses Speiseopfer fordert, zeigt schon, dass er gerne diese wahre Menschlichkeit genießen möchte. Er möchte gerne einen Menschen haben, der für ihn ein Wohlgeruch ist in seinem ganzen Wandel. Amen. Das zeigt, das sehen wir dadurch, dass Gott dieses Opfer fordert. Und auf der anderen Seite müssen wir aber erkennen durch das Wort, dass wir nicht solche Menschen sind. Und durch den Fall sind wir solche Menschen, sind wir keine solche Menschen. Durch den Fall der Sünde, die durchgedrungen ist durch unser ganzes Sein. Aber Gott möchte das gerne rückgängig machen. Und damals im Alten Testament hat er so ein Opfer gefordert und hat uns beschrieben in 3. Mose 2, wie dieses Opfer zubereitet werden soll, weil er uns damit zeigen wollte, was er eigentlich haben will. Was er verlangt, wollte er uns damit zeigen. Und deswegen ist es gut, dass wir uns damit beschäftigen und unbedingt notwendig. Es ist nicht etwas, was im Alten Testament steht, sondern es ist etwas, was uns zeigt, was Gott haben möchte.
Amen.
Wir haben gesehen, es ist der Schatten. Er zeigt uns, was für eine Erwartung Gott an den wahren Menschen hat. Was für eine Erwartung Gott an den Menschen hat, der ihm wohlgefällig ist. Das zeigt uns dieses Speiseopfer. Und wenn wir solche Menschen sein wollen, dann müssen wir uns unbedingt damit beschäftigen. Mhm. Wenn wir ein Verlangen haben, Gott zufriedenzustellen, dann ist es nicht ausreichend, wenn wir uns einfach mal hingeben und gute Werke machen, irgendwas machen. Wir können ja viel machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir uns für Gott investieren können. Und dieses Verlangen haben sehr viele Christen in ihrem Herzen, etwas für Gott zu tun. Aber wenn wir lesen, was der Psalmist sagt und was Paulus sagt, dann müssen wir erkennen, egal was wir für Gott machen, es kann Gott nicht gefallen, weil wir Menschen so verdorben sind und weil unsere Hände so schmutzig sind. Wir müssen uns vorstellen, unsere Hände sind schmutzig und wir fassen etwas Reines an und wollen es Gott darbringen. Das geht nicht. Wir brauchen wirklich eine grundlegende Wiederherstellung. Gott möchte in uns was ganz Neues wirken. Und das zeigt er uns in diesem Opfer. Und selbst wenn wir hingehen und sagen, ich bin doch gar nicht so schlimm, dann zeigt uns die Schrift auch, wir sind nicht nur schlimm, wir sind auch sehr vergänglich. Das Leben des Menschen ist so kurz. Ich erlebe jede Woche, wie aus bei meinen Eltern, meine Mutter erzählt mir jede Woche, der und der ist gestorben. Heute da, morgen weg. Ist wirklich so. Die Menschen sterben sehr schnell. 80 Jahre. Und dann sind sie weg. Was ist so ein kurzes Leben? Wenn wir uns den anschauen, der von Ewigkeit her war und der in Ewigkeit sein wird, was sind wir, die wir 80 Jahre existieren? Dann sagt Petrus in seinem Brief, der Mensch ist wie das Grases Blume. Heute blüht sie in Herrlichkeit und morgen ist sie abgefallen. Vielleicht denken wir, der Mensch hat ein bisschen Herrlichkeit, aber wir sind sehr nichtig und sehr vergänglich. Und wenn wir das alles sehen, dann müssen wir erkennen, wir brauchen dieses wahre menschliche Leben. Wir brauchen dieses Speiseopfer.
Christus.
Und dieses Speiseopfer, ja, das ist Christus, genau. Wir kennen Christus oft nur als derjenige, der uns die Sünden vergeben hat. Wir glauben an den Herrn. Und warum glauben wir an den Herrn? In erster Linie deswegen, weil wir daran glauben, dass er für uns gestorben ist. Das heißt, wir haben so ein Empfinden, wir brauchen Vergebung für unsere Sünden. Deswegen glauben wir an den Herrn. Herr, vergib mir meine Sünden. Wir glauben an sein Blut. Und das ist sehr gut und notwendig. Das ist der erste Schritt, wie wir zu Gott vorwärts kommen können. Aber das Blut macht uns noch nicht zu anderen Menschen. Ich glaube, jeder, der den Herrn aufgenommen hat und an ihn glaubt und das Blut auch in Anspruch nimmt, der wird bezeugen können, dass das Blut alleine uns nicht ändert. Vielmehr machen wir immer wieder die Erfahrung, wir sind immer noch so wie vor ein paar Jahren. Wir machen immer noch dieselben Sünden. Wir denken immer noch gleich. Wir investieren uns immer noch in diese Welt. Keine große Veränderung. Und deswegen müssen wir erkennen, das Blut reicht nicht aus. Wir brauchen mehr. Unsere Menschlichkeit muss wiederhergestellt werden. Das heißt, alles, was uns Menschen darstellt, muss verändert und wiederhergestellt werden. Es ist unser Denken, unser Sein, unser Fühlen, unser Handeln. Alles das will Gott in uns gerne wieder verändern. Weil Gott hat nicht aufgehört, an seinem Ziel festzuhalten, dass der Mensch für ihn ein Wohlgeruch sein will. Er will sich am Mensch gern erfreuen. Und das Wesen des Menschen soll Gott vor Gott wohlgefällig sein. Das will Gott wieder erreichen mit uns. Aber dazu bedarf es unserer Mitarbeit. Das geht nicht von alleine. Wir können nicht einfach sagen, Herr Jesus, vergib mir, und dann lehnen wir uns zurück und werden zu anderen Menschen. Ich glaube, jeder von uns kann bezeugen, dass das so nicht funktioniert. Wir werden nicht automatisch zu anderen Menschen. Und wenn wir ein Bewusstsein haben und vor Gott stehen, dann erkennen wir diesen Mangel auch, den wir haben in unserem Christenleben. Weil Gott fordert eigentlich mehr von uns. Und doch merken wir können es nicht erfüllen. Und deswegen brauchen wir den Herrn Jesus. Nicht nur als das Blut, was uns die Sünden vergibt, sondern als den, der der wahre Mensch ist.
Amen.
Wir brauchen ihn als dieses Speiseopfer.
Genau.
Wenn wir jetzt gesehen haben, wie wir Menschen sind, dann müssen wir sehen, wie war der Herr. Er war, wir haben ja gelesen, vielleicht fange ich nochmal beim Speiseopfer an. Wir haben ja gerade diese Speiseopfer durchgelesen, in 3. Mose 2. Und diese Speiseopfer hat verschiedene Zutaten. Und in dieser Versammlung jetzt werden wir uns mit der Hauptzutat mal beschäftigen ein bisschen. In der nächsten Versammlung geht es dann um die anderen Zutaten. Und hier steht, wenn jemand dem Herrn, Vers 1, ein Speiseopfer darbringen will, so soll das vom feinsten Mehl sein. Und er soll Öl darauf gießen und Weihrauch darauf legen. Und es bringen zu den Priestern, Aarons Söhnen. Hier sehen wir verschiedene Zutaten im Speiseopfer. Feinstes Mehl ist die erste Zutat. Wenn du irgendwas backen willst, ja, wenn du ein Brot backen willst, Mehl ist erstmal die erste Zutat und auch die Hauptzutat. Und dann kommt Öl und dann kommt ein bisschen Weihrauch und dann kommt noch Salz und dann muss es alles vermengt werden. Und dann springe ich mal kurz. Nein, ich lese es doch vor. Und dann Vers 2. Und es bringen zu den Priestern Aarons Söhnen. Und der Priester soll eine Handvoll nehmen von dem Mehl und Öl samt dem ganzen Weihrauch und es als Gedenkopfer in Rauch aufgehen lassen auf dem Altar, als ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Das Übrige aber vom Speisopfer soll Aaron und seinen Söhnen gehören, als ein hochheiliges von den Feueropfern des Herrn. Hier sehen wir, dieses Speiseopfer, was hier zubereitet wurde, es war ein lieblicher Geruch für den Herrn. Und eine Hand davon sollte abgehoben werden, für Gott, für den Vater. Das Übrige aber soll den Söhnen Aarons gehören. Das heißt, dieser Großteil vom Speiseopfer, der ist für die Priester. Der ist für Aaron. Und so ist es, wenn wir sehen, wie gefallen wir sind, wie gefallen unsere Menschlichkeit ist, dann sehen wir, wie sehr wir diese Speiseopfer brauchen.
Amen.
Und im übertragenen Sinne ist das, wir brauchen sehr viel von Christus.
Amen.
Wir wissen, als Christus auf diese Erde kam, er war wirklich ein Wohlgeruch für Gott.
Amen.
Kein Mensch davor und danach kann sagen, er war ein Wohlgeruch für Gott.
Ja.
Aber Christus war ein Wohlgeruch für Gott. Und über ihn hat ja der Herr, hat Gott ja gesagt bei seiner Taufe, dies ist mein Sohn, an dem habe ich wohlgefallen.
Amen.
Das hat er auch noch über niemand anders gesagt. Über David hat er gesagt, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Aber er hat nicht gesagt, das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das war nur der Herr. Das heißt, als der Herr Jesus auf diese Erde gekommen ist, war er ein Wohlgeruch für den Vater. Aber das war nicht seine Hauptsache. Das war das Erste. Er war erstmal ein Wohlgeruch für den Vater. Aber die Hauptsache, warum Christus gekommen ist, ist für uns Menschen. Wir haben den Hauptanteil an Christus. Und warum? Weil wir es brauchen. Wir brauchen unbedingt sehr viel von diesem Christus. Und das ist eben nicht nur das Blut, sondern das ist alles, was dieser Christus war.
Ja.
Und in allem, was dieser Christus war, müssen wir ihn jetzt kennenlernen. Warum müssen wir ihn kennenlernen? Damit wir ihn auch erfahren können. Wenn wir nicht wissen, was Christus alles ist, wie wollen wir ihn dann darin erfahren?
Amen.
Mal ganz einfach gesagt, wenn wir nicht wissen, was das Blut Christi für uns bedeutet, werden wir es auch niemals anwenden können. Und so ist es auch mit den ganz anderen, vielen anderen Bestandteilen, die Christus ist. Er ist eben nicht nur das Blut, sondern er hat so viele andere Bestandteile. Er ist das feinste Mehl. Wissen wir, was das feinste Mehl ist? Ja, da müssen wir schon zugeben, wir haben viel Mangel. Aber wie möchten wir Christus darin erfahren? Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen.
Amen.
Christus war frei vom Bösen, in Lukas steht das. Er war frei vom Bösen, abgesondert von der Sünde. In Lukas sehen wir das. Als der Herr auf diese Welt gekommen ist, er ist nicht durch den Samen eines Mannes gekommen, sondern er ist durch den Heiligen Geist gezeugt.
Ja.
Er ist frei von jeglicher Sünde.
Amen.
Nicht so wie wir. In uns ist die Sünde, die ist durchgedrungen. Durch die eine Sünde. Bis zu uns allen. Da ist keiner eine Ausnahme. Aber der Herr ist eine Ausnahme. Er ist nicht durch den Samen eines Mannes gezeugt, sondern er ist durch den Geist gezeugt.
Amen.
Frei von Sünde, frei von allem Bösen.
Amen.
Wir müssen das Leben des Herrn anschauen. Wenn wir diese Hauptzutat von diesem Speiseopfer begreifen wollen, was ist dieses Mehl, was ist dieses feinste Mehl, dann müssen wir uns anschauen, wie war das Menschsein des Herrn Jesus. Wenn wir uns das anschauen, dann bekommen wir ein Bild davon, was dieses feinste Mehl ist. Und dann können wir auch dieses feinste Mehl gewinnen. Ja, der Herr war voller Gnade und Wahrheit. Wirklich voller Gnade und Wahrheit. Wir alle kennen vielleicht, weil wir alle wissen, wir stammen alle von Kain und Abel ab. Von einem Lügner und von einem Mörder. Aber der Herr, er war voller Gnade und Wahrheit. Sagt 1. Johannes, sagt Johannes 1, Vers 14. Der Herr war auch gerecht. Sein Leben war immer gerecht. Aber nicht nur gerecht, sondern er war auch Liebe. Unsere Gerechtigkeit hat oft keine Liebe. Wenn wir denken, wir sind gerecht, dann fehlt uns die Liebe. Aber der Herr war Gerechtigkeit und Liebe.
Amen.
Ja, da gab es ja dieses Beispiel von der Ehebrecherin in Johannes 8. Vielleicht jeder kennt das vielleicht. Johannes 8. Als die Pharisäer die Ehebrecherin erwischt haben, kamen sie zum Herrn, haben sie ihn vor ihnen geschleppt und haben ihn gefragt, was sollen wir machen? Johannes 8. Da sagt der Herr zu ihm, als sie aber anhielten, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Der Herr hatte nicht nur die Gerechtigkeit, er ist die Gerechtigkeit, sondern er hatte auch die Liebe für die Menschen,
Amen.
Die Errettung brauchen.
Amen.
Ja. Wenn wir sehen, etwas ist Unrecht, dann kommen wir sehr schnell mit unserer Gerechtigkeit. Und es gibt keinen Raum für die Liebe. So sind wir oft. Aber der Herr war ganz anders. Wir müssen den Herrn wirklich anschauen. Der Herr war auch voller Weisheit. Die Pharisäer haben ja dauernd versucht, ihn in irgendeine Falle zu locken. Dauernd kamen sie mit dem Gesetz und haben versucht, den Herrn irgendwie dahin zu bringen, dass sie einen Anklagepunkt gegen ihn hätten. Aber der Herr war voller Weisheit. Als die Sünderin ihm die Füße gewaschen hat, haben sie ihm gesagt, wenn er wirklich Gottes Sohn wäre, dann wüsste er, was er da gerade macht. Was hat der Herr geantwortet? Er hat ihnen das Gleichnis genannt von den beiden Schuldnern, denen der Herr die Schuld erlassen hat. Dem einen hat er sehr viel erlassen und dem anderen hat er ein bisschen weniger erlassen. Und dann kommt der ihm sehr viel erlassen hat, kommt zu dem ein bisschen weniger erlassen wurde und fordert von dem anderen die Schuld ein. Der Herr war wirklich weiser. Ja. So sind wir nach unserer eigenen Gerechtigkeit. Aber der Herr weiß alles, weil er war von Ewigkeit her und er wird auch immer sein. Und deswegen kann er auch gerecht sein. Sein Leben ist Gerechtigkeit. Wir denken oft, wir können Dinge beurteilen und wir wissen nicht viel.
Oh Herr.
Wir können nicht in die Herzen der Menschen schauen. Und doch denken wir oft, wir können Gerechtigkeit üben. Aber der Herr war wirklich der Gerechte. Der Herr ist für die gekommen, die wirklich ihn gebraucht haben. Wenn wir an diese zwei Männer denken im Tempel. Der eine hat so viel bekommen von Gott und war vielleicht auch nach dem Gesetz sehr gut. Und dann ist er in den Tempel gegangen und hat gesagt, ich danke dir, Herr, dass ich nicht so bin wie die anderen. Aber dann war auch einer, der gesagt hat, er stand hinten und hat den Herrn wirklich um Vergebung gebeten, weil er seinen eigenen Zustand erkannt hat. Dann hat er gesagt, der wird der Erste sein. Der wird vor dem anderen die Herrlichkeit erlangen,
gerechtfertigt
werden. So viele Beispiele im Leben des Herrn können wir sehen, wie seine Menschlichkeit ist. Einmal hatten die Juden so einen Brauch, sie hatten ein Gesetz von Mose bekommen, dass sie nach 7 Tagen die Beschneidung durchführen müssen. Aber sie haben auch das Gesetz, dass sie am Sabbat nichts machen dürfen. So, was ist, wenn der 7. Tag auf einen Sabbat fällt? Dann haben sie das Gesetz gebrochen. Sie mussten ja beschneiden. Das Beispiel wird in Johannes 7 erwähnt. Der Herr hat es bloßgestellt. Er hat die eigene Gerechtigkeit und die falsche Gerechtigkeit der Menschen bloßgestellt. Er war wirklich voller Barmherzigkeit und Mitgefühl. Die Frage ist, wie kommt diese Menschlichkeit, die der Herr hatte, zustande? Wir haben gesehen, wir bekommen diese Menschlichkeit nicht einfach so. Sondern diese Menschlichkeit, die der Herr hatte, hervorzubringen, das ist ein Prozess. Der Herr hat ja gesagt, der Herr erwartet von uns nicht, dass wir aus uns heraus jetzt alles, was wir da vom Herrn sehen, und wir könnten noch viele Dinge sehen über den Herrn. Und da könnten wir das ganze Wochenende verbringen, wenn wir die Psalmen und die Evangelien durchlesen mit dem, weil der Herr ist, können wir ihn in vielerlei Weise anschauen. Aber der Herr erwartet nicht von uns, dass wir ihn imitieren und versuchen, ihn nachzumachen. Aus uns heraus. Das erwartet der Herr nicht und das will er auch nicht. weil daraus kann nichts Gutes kommen. Wirklich nicht. Aber was der Herr gemacht hat, er hat in Johannes 6 gesagt, er ist die wahre Speise. Er ist das Brot für uns geworden. Das heißt, er ist dieser Anteil von diesem Speiseopfer für uns. Und ihn sollen wir essen. Wir erinnern uns, den größten Teil von diesem Speiseopfer ist für uns. Und wie haben wir Anteil daran? Indem wir den Herrn essen. Indem er das Brot für uns geworden ist. Es gibt ja so ein Sprichwort, du bist, was du isst. Das ist wirklich so. Das ist nicht nur ein Sprichwort, sondern es ist so. Wenn ich mich ungesund ernähre, dann werde ich auch sehr schnell ungesund. Aber wenn ich mich gesund ernähre, dann merke ich, wie mein Körper gesund wird. Und so ist der Herr auch die einzig wahre Speise, die unsere Menschlichkeit gesund machen kann. Und wir müssen ihn essen.
Amen.
Wir brauchen dringend diese wahre Speise, dieses wahre Brot. Und indem wir dieses Brot essen, kommen wir in die ganzen Aspekte dieses Opfers hinein. Wir essen den Herrn nicht einfach allgemein. Oft haben wir in der Vergangenheit schon gesagt, wir essen den Herrn. Aber wir müssen den Herrn sehr spezifisch essen. Und deswegen müssen wir dieses Speiseopfer sehr spezifisch essen. Ich sage auch nicht, ich esse, sondern ich sage schon spezifisch, was ich esse. Ja, ich mache mir manchmal einen Obstsalat mit Äpfel, Birnen, zu vielen verschiedenen Zutaten. Das ist etwas Spezifisches, meine Ernährung. Und so muss ich auch wissen, was ich vom Herrn essen muss. Und so muss ich auch wissen, was ist mein Bedarf vom Herrn. Wo muss ich den Herrn essen und was brauche ich? Und dafür muss ich das Wort kennen. Dafür müssen wir das Speiseopfer kennen. Der Herr ist dieses Brot, aber dieses Brot ist nicht einfach da. Indem wir dieses Brot essen, haben wir auch an dem Prozess der Entstehung des Brots Anteil. Heute Morgen haben wir auch ein Brot gegessen. Haben wir auch den Herrn gegessen. Amen. Weil das Brot lag nicht einfach so da. Dieses Brot wurde zubereitet. Da ist Weizen in die Erde gefallen und dieser Weizen ist gestorben. Dieses eine Korn, was in die Erde gefallen ist, ist gestorben und hat viele Körner hervorgebracht.
Amen.
Und das ist der Aspekt, den uns der Herr so deutlich zeigt, wie wir ihn essen sollen. Er hat oft gesagt, wer mir nachfolgen will, verleugne sein Selbst. Wir können nicht so bleiben, wie wir sind, wenn wir dem Herrn nachfolgen wollen. Der Herr hat immer gesagt, dass wir unser Selbst in den Tod geben müssen.
Ja.
So wie er sich immer in den Tod gegeben hat. Schon mal, der Herr hat nie sein eigenes Leben gelebt, sondern er hat sein Leben gelebt für Gott. Das heißt, er hat seine eigenen Wünsche und Bedürfnisse in den Tod gegeben, damit er das tun kann, was Gott will. Sein Leben war ja ganz für Gott. Deswegen ist das Speiseopfer und das Brandopfer gehört zusammen. Seine Menschlichkeit war ausgerichtet, Gott wohlgefällig zu sein. Das war sein größter Wunsch, sein erster Wunsch. Er wollte so sein, dass Gott an ihm gefallen hat. Das können wir nicht, so können wir nicht sein, wenn wir nicht bereit sind zu sterben. Wir müssen allererst mal der Sünde sterben. Wir müssen unserem Selbst sterben, wenn unsere Seele hochkommt. Unser altes Sein, dann geben wir das in den Tod. Lob den Herrn für das Kreuz, seine wunderbare Nachricht, dass wir unser altes Selbst, dass es mitgekreuzigt ist mit Christus.
Ja.
Ist wunderbar, diese Erfahrung brauchen wir immer. Aber das Kreuz ist nur ein Teil. Und das Kreuz macht uns immer noch nicht zu anderen Menschen. Wir haben ja oft über das Kreuz gehört, aber das Kreuz ist nicht ausreichend. Es reicht nicht, wenn wir unser altes Selbst in den Tod geben. Es gibt auch die Auferstehung. Christus ist auch die Auferstehung. Wenn wir bereit sind, unser sündiges Wesen zu lassen und in den Tod zu geben, dann kommt ein neues Leben hervor. Ja? Christus war immer bereit und letztlich war er bereit zu sterben. Und dann ist ein neues Leben hervorgekommen. Dieses Leben kann sich vermehren. Viele Weizenkörner kommen nun auf einmal hervor. Und das ist auch eine wunderbare Erfahrung, die wir haben. Wenn wir bereit sind zu sterben, dann kommt auch das neue Leben hervor. Das neue Leben kann nur dann hervorkommen, wenn wir sterben. Und das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann wird es auch keine Frucht bringen. Das heißt, wenn wir so bleiben wollen, wie wir sind, nicht bereit sind zu sterben, dann bleiben wir alleine und sterben, so wie wir sind. Aber wenn wir bereit sind zu sterben und all des Menschen den Tod zu geben, dann kommt neues Leben in uns hervor. Und das ist wunderbar. Dieses neue Leben müssen wir wirklich schätzen. Amen. Dieses Auferstehungsleben vom Herrn, das ist der Weihrauch, der genannt ist im Speiseopfer. Wir brauchen diese Erfahrung des Weihrauchs. Christus ist die Auferstehung und das Leben. Und wir brauchen viel Erfahrung im Auferstehungsleben. Amen. Wenn wir lesen, dass der Weihrauch darf nicht fehlen, dann müssen wir dem Herrn sagen, Herr, ich brauche dieses Auferstehungsleben. Oft vergessen wir uns aber in den Tod zu geben. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen uns wirklich in den Tod geben. Aber dann haben wir immer noch ein ganzes Weizenkorn. Und daraus kann dieses Brot auch nicht gemacht werden. Dann haben wir gesehen, der Hauptbestandteil, aus dem das Brot gemacht wird, ist feines Mehl. Wie kommt aus diesem Weizenkorn feinstes Mehl? Das muss gemahlen werden. Es wird zuerst zerstoßen und dann gemahlen. Und so ist es auch mit uns. Oft genießen wir dieses Leben, was uns der Herr gegeben hat, dieses Auferstehungsleben. Aber so kann es nicht bleiben. Das ist immer noch kein Wohlgeruch für den Vater. Es ist das Auferstehungsleben, was uns der Herr geschenkt hat, und das ist wunderbar. Aber damit unsere Menschlichkeit ein Wohlgeruch für den Vater sein kann, muss erstmal das Mehl hergestellt werden. Und das ist auch unsere Erfahrung. Wir brauchen uns keine Mühle zu kaufen, um uns zu mahlen. Diese Mühle, die kommt. Dieses Mahlen passiert mit uns, wenn wir wirklich mit dem Herrn vorwärts gehen und bereit sind, dem Herrn zu folgen. Der hat gesagt, den Weg, den ich gehe, das ist ein schmaler Weg und wenige sind, die darauf gehen. Und breit ist der Weg, der ins Verderben führt. Das heißt, diesen schmalen Weg zu gehen, da wirst du wirklich gemahlen. Wenn wir treu sind für den Herrn, wir werden sehr schnell merken, wie unser Selbst gebrochen wird. Selbst wenn wir das Auferstehungsleben genossen haben, wir merken, es kommt Anfechtung. Wenn wir klar das Wort Gottes reden, das Evangelium predigen, wir merken auf einmal, wie unsere Geschwister sagen, jetzt wird er extrem. Ein kleiner Zerbruch meines Korns. Ja, wenn wir dem Herrn folgen, müssen wirklich bezeugen, wir werden gemahlen. Und der Herr wurde auch gemahlen, weil er dem Vater gefolgt hat. Schon mal, er hat keinen Kompromiss gemacht. Auch Paulus hat keine Kompromisse gemacht. Sondern er hat immer gerne gelitten, um des Herrn willen. Ja. Diese Erfahrung brauchen wir.
Amen.
Dass wir nicht so schnell den Dingen aus dem Weg gehen. Wir sind oft so, dass wenn wir merken, es wird eng, dann gehen wir einen anderen Weg, der leichter ist. Aber das führt uns nicht dazu, dass wir gemahlen werden. Wir werden jetzt gleich noch mehr Gemeinschaft darüber haben, wie wir gemahlen werden. Und in der nächsten Versammlung werden wir sehen, wie diese ganzen Zutaten, welche anderen Zutaten es gibt und wie sie gemischt werden. Aber wir müssen wirklich vor dem Herrn sein und diesen Wunsch haben, Herr, ich möchte nicht so bleiben, wie ich bin. Bisher, bis wir dieses Korn bekommen haben, haben wir noch gar nichts für Gott gebracht. Wir haben nur das in Anspruch genommen, was der Herr uns gegeben hat. Aber der Vater hat noch keinen Anteil daran. Er kann damit nicht viel anfangen. Wir haben den Herrn genossen. Wir sind mit dem Herrn gestorben, wir sind der Sünde gestorben und wir sind auferstanden. Und wir genießen das. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir wollen den Vater zufriedenstellen. Deswegen haben wir oft in der Vergangenheit haben wir nur diese Aspekte betont. Wir möchten mit dem Herrn zusammen sterben. Vielleicht haben wir betont, wir möchten das Auferstehungsleben haben. Aber wir möchten es gerne zubereiten lassen, dass unser Leben auch ein Wohlgeruch für den Vater sein kann. Und deshalb müssen wir lernen, für den Herrn zu leiden. Oft leiden wir um unsere eigenen Willen. Das ist nicht das, was ich meine. Um unsere Schwachheit willen habe ich schon sehr oft gelitten. Aber wenn wir es ernst meinen mit dem Herrn und den Weg des Herrn gehen, dann werden wir sehr schnell merken, dass wir auch um des Herrn willen leiden werden. Diese Erfahrung wird kommen. Wie unser Partner uns bedrängt, unsere Familie bedrängt oder die Freunde, auf einmal nimmt der Druck zu. Und wie schnell haben wir schon erfahren und gesehen in Vergangenheit, dass wir dann ausweichen. Wir wollen nicht mehr ausweichen. Oder wie wir oft erfahren haben in letzter Zeit, wenn der Herr zu uns gesprochen hat und wir dem Sprechen des Herrn wirklich treu sind, kommt Verfolgung. Das ist ein Gemahlenwerden. Da bleiben wir nicht die, wir sind, sondern der Herr verändert uns.
Amen.
Er verändert unser Wesen dadurch. Das Gemahlenwerden ist eine Veränderung an der Substanz. Und dieses Gemahlenwerden, soweit ich es ergriffen habe, das hat sehr viel damit zu tun, dass wir dem Herrn nachfolgen. Wir müssen nicht uns selber in Leiden manövrieren. Aber wenn wir gar nicht leiden, das ist kein gutes Zeichen. Sondern der Weg des Herrn ist immer mit einem Leiden beschrieben. Das ist die Gnade des Herrn, dass wir leiden können, damit wir umgewandelt werden in unserer Substanz. Und so wunderbar, dass uns der Herr das zeigt, diese Opfer.
Amen.
Weil ohne dieses Opfer haben wir keinen Weg. Wir brauchen das Speiseopfer, um umgewandelt zu werden. Manche sagen, der Herr ist einmal gestorben und ist Opfer für immer gewesen und wir brauchen kein Opfer mehr. Dann ist die Frage, wie werden wir umgewandelt, wenn wir kein Opfer mehr brauchen? Wir brauchen Christus als die Wirklichkeit dieses Opfers.
Amen.
Ja. Genauso wie wir gestern gesehen haben, wir brauchen das Sündopfer. Schon mal damals, das Volk wollte zu Gott vorwärts kommen. Aber wie konnte es zu Gott vorwärts kommen? Mussten immer ein Schaf mitbringen und es musste geschlachtet werden. Und durch dieses Blut konnte man zu Gott vorwärts kommen. Wir können nicht einfach zu Gott gehen. Vor ihn kommen, so wie wir sind. Es geht nicht. Gott fordert etwas. Und damals, jedes Mal musste etwas geschlachtet werden, musste Blut vergossen werden. Und heute, wie ist es heute? Müssen wir immer noch etwas mitbringen? Oder können wir heute einfach zu Gott vorwärts kommen? Nein, wir müssen immer noch etwas mitbringen. Aber wir müssen nicht jedes Mal etwas schlachten. Weil dieses Opfer war vollkommen. Christus war vollkommen. Aber wir müssen ihn immer noch als unser Opfer zu Gott vorwärts bringen. Ich sage oft zu Gott, ich bringe dir Christus als mein Sünd- und Übertretungsopfer, damit ich zu ihm vorwärts kommen kann. Wir brauchen also dieses Opfer. Wir brauchen dieses Opfer auch, um diese Menschlichkeit zu bekommen, die Gott fordert von uns. Wir können nicht sagen, wir haben keinen Bedarf mehr an diesen Opfern. Wenn wir das machen, belügen und betrügen wir uns selbst. Wir verpassen dadurch Christus. Und wir verpassen auch alles, was er für uns sein will. Wir werden keinen Anteil haben an dieser Menschlichkeit des Herrn, wenn wir dieses Opfer nicht ergreifen und erfahren. Wolfgang hat ja schon erzählt, selbst die Götzen da in Bangkok, die Götzendiener, die waschen ihre Hände, bevor sie ihren Götzen dienen. Und wir haben überhaupt kein Bewusstsein dafür, wie wir zu Gott vorwärts kommen. Wir brauchen dieses Opfer, wir brauchen Christus als alle Opfer. Es sind 5 Opfer, die Christus darstellen, und alle 5 werden von Gott vor uns gefordert.
Amen.
Ja. Amen.
Amen.
Danke, Herr. Du bist der feine Weizen.
Amen.
Loben dich, du bist so ein reiner und feiner Mensch.
Amen.
Amen. Herr Jesus Christus, lass uns dich noch mehr sehen. Und auch noch mehr gewinnen in deiner feinen Menschlichkeit.
Amen.
Ja.
Amen.
Rette uns von aller Grobheit.
Amen.
Herr Jesus, und gewinne Gestalt in uns. Amen. Oh, Herr Jesus.
Amen.
Amen.
Wir haben ja gerade gesehen, dass da eigentlich die Ausgangslage ist, wenn wir sind wiedergeboren, sind schon mindestens einmal als Korn in die Erde gefallen, sind als Korn in die Erde gefallen und haben die Wiedergeburt erlebt und sehen jetzt, dass wir gern mehr von der Menschlichkeit des Herrn haben wollen. Und dass diese Menschlichkeit wiedererlangt werden will. Wir haben ja oft genau diese Schwierigkeit. Ja, wir haben den neuen Menschen, den wir so sehr schätzen und in dem wir völlig leben wollen und in dem wir auch zunehmend den Vater zufriedenstellen können, indem wir Christus in allen Aspekten kennenlernen und erfahren und somit dem Vater auch ja, Christus ausstellen, Christus wirklich in dieser Welt zum Leben bringen. Und die Schwierigkeit ist oft eben, dass wir ja auch den alten Menschen noch haben. Und wir leben vielleicht im neuen Menschen am Tag, aber es ist immer die Frage, was hat noch Einfluss auf unseren neuen Menschen? Ja, wovon wird er genährt? Und was mich angesprochen hat in Bezug auf das dahingehend, dass wir die feine Menschlichkeit des Herrn ganz gewinnen wollen, sie kennen wollen und darin, dass sie zu unserer ganzen Menschlichkeit wird, ist, dass dieser Prozess, wie wir dieses feinste Mehl gewinnen können, es ist wirklich ein detaillierter Prozess, ein langwieriger Prozess, auch wo viele Dinge drin stecken, die wir erfahren dürfen. Und wenn wir sehen, von der Gewinnung des Korns, ja, da ist es noch nicht zu Ende, sondern es braucht dann auch eine Vorbereitung, bevor das Ganze gemahlen wird. Es braucht dann den Mahlprozess.
Ja.
Und es braucht sogar hinterher dann noch das Sieben, ja, um wirklich das ganz feine Mehl hervorzubringen. Und hier, wenn wir sagen, wir wollen dieses Korn vorbereiten, damit es gemahlen werden kann, ja, dann sehen wir, dass die Spreu vom Weizen getrennt werden muss. Ja. Die Spreu hat eine Funktion und sie ist aber der Teil, der nicht verwertbar ist, zumindest nicht um Mehl zu gewinnen. Deshalb muss diese Spreu getrennt werden. Ja. Diese Spreu wird mit Gottlosigkeit in Verbindung gebracht. Ja, Psalm 1, Vers 4 heißt es. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Diese Spreu wird auch mit Götzendienst in Verbindung gebracht. In Hosea 13, 1-3 heißt es. Wenn Ephraim redete, herrschte Schrecken. Groß stand er da in Israel. Als er sich aber mit dem Baal versündigte, da starb er. Und nun fahren sie fort zu sündigen und gießen sich Bildnisse aus ihrem Silber, Götzenbilder nach ihrer Erfindung, allesamt ein Machwerk von Künstlern. Von ihnen sagen sie, die Menschen, die opfern, sollen die Kälber küssen. Darum werden sie sein wie eine Morgenwolke und wie der Tau, der früh vergeht, wie die Spreu, die von der Tenne verweht wird, und wie der Rauch aus dem Kamin. Also Gott zeigt uns klar, dass er diese Spreu nicht haben will, sondern sie auch trennen will, diese Spreu vom Weizen trennen will, und zeigt uns das auch nochmal in Matthäus 3, Vers 12. Das ist wahrscheinlich eher bekannt. Da heißt es, er hat die Worfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen und wird seinen Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Matthäus 3, Vers 12 war das. Ja. Das heißt, im Endeffekt müssen wir sehen, dass wir die Vorbereitung ist sehr wichtig, dass das Malen überhaupt in der rechten Weise geschehen kann, dass es auch schriftgemäß ist, wie dieses Malen oder dass das Malen stattfinden kann. Und was mich hier auch sehr gefreut hat, ist zu sehen, unser Vater, er benutzt auch den Satan, ja, um diesen Prozess anzustoßen, oder benutzt ihn auch als Handlanger, damit das Unverwertbare, das Unbrauchbare getrennt wird. Ja. Es heißt in Lukas 22, 31, Simon, Simon, siehe der Satan hat euch ausgebeten, um euch zu sichten wie den Weizen. In anderer Übersetzung heißt es auch, hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen. Ja. Dieses Schütteln kennen wir mittlerweile ein bisschen. Und ein sehr starkes Bild, eine sehr starke Begebenheit, wo auch der Satan benutzt wird, um diese Trennung zu vollziehen, ist in Hiob, ja, auch sehr bekannt. Hiob 1, 8 bis 12. Gerade jemand?
Der Herr sprach zum Satan: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meide das Böse. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach: Meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher beschützt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr sprach zum Satan: Siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand. Nur an ihn selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan hinaus von dem Herrn.
Amen. Ja, das ist der eine Teil. Das werden gleich noch sehen, wie Hiob damit umgegangen ist, beziehungsweise welche Haltung eigentlich daraus resultiert. Was mich vorher auch berührt hat, denn wir hatten eine kurze Gemeinschaft noch bei Tisch vorhin, und da wurde oder kam auch so raus, ja, dass, wie Markus auch schon sagte, wenn wir die Wiedergeburt haben, wir haben das Korn, ja, dann ist es noch nicht getan, sondern dass der Mahlprozess, der dann nachher stattfinden soll mit dem Korn, der macht etwas mit dem Korn, nämlich er nimmt dem Korn die Fähigkeit, ja, sich zu reproduzieren, also im Endeffekt wiederum Frucht zu bringen, sondern wenn das zermahlen wird, dann ist hat dieses Korn nicht mehr die Fähigkeit, in die Erde zu fallen und dann wiederum viele Körner hervorzubringen, sondern dann hat das Korn sich in einen anderen Zustand versetzt und hat eine andere Funktion bekommen. Nämlich dann braucht es den Geist, die weitere Zutat, also das Öl, um eine neue Funktion zu erfüllen. Und wiederum zeigt es, dass es eine Vorbereitung braucht, dass wir hier malen können. Und was meine Erfahrung letzte Woche war, was ich auch schon heute Morgen kurz angeschnitten hatte, war, dass wenn wir gemahlen werden in unserem Christenleben, ja, der Alltag, diese Mühle, die kommt, dann kann ich das auf ganz unterschiedliche Weise machen. Das kann sehr oberflächlich geschehen und ich ziehe vielleicht gar nicht so viel Erfahrung oder so viel Christus aus dem Ganzen raus. Oder aber ich kann darin wirklich in die Tiefe gehen und einen vollständigen Mahlvorgang, ja, erfahren. Aber dazu braucht es wirklich, dass wir da nicht nachlässig sind an dieser Stelle, sondern wir müssen Christus anschauen als der wirklich gezeigt hat, wie er gemahlen worden ist, wie er das alles ertragen hat und wie er sich auch gestärkt hat in diesem Mahlprozess. Das hat mich besonders gestärkt, auch zu sehen, wie er stark war, auch in diesem Mahlprozess. Schwach, aber auch stark. Und ich habe gesehen, wir brauchen wirklich die richtige Haltung, damit wir diesen Prozess auch bis zum Ende durchgehen. Und das kommt sehr gut raus, Apostelgeschichte 21, Vers 13. Ja, Herr Jesus.
Herr Jesus. Halleluja.
Da heißt es, da antwortete Paulus: Was macht ihr, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Denn ich bin bereit, in Jerusalem nicht nur gebunden zu werden, sondern auch für den Namen des Herrn Jesus zu sterben.
Amen.
Wir sehen, Paulus ist da in diesen Mahlprozess schon hineingeraten und er hat sich völlig dem gestellt, ja, wie es vorher auch schon rauskam. Auch er hat gesehen, welch Gewinn in diesem Gemahlenwerden drinsteckt. Und auch Hiob hat es wirklich gut zum Ausdruck gebracht. Jona, vielleicht kannst du noch mal Hiob 1, Vers 21. Hiob 1, Vers 21. Hiob.
Und sprach: Ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt.
Amen. Und Vers 2, Kapitel 2, Vers 10b. Oder ganz.
Haben wir Gutes empfangen von Gott? Und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versündige sich Hiob nicht mit seinen Lippen.
Amen.
Amen.
Mhm. Mich beeindruckt wirklich diese Tiefe, dieses Speisopfer, die Gewinnung des feinen Mehls ist so vielschichtig und geht so so tief, dass es sich wirklich für uns lohnt, da dran zu bleiben. Ich weiß, es ist nicht so einfach und darum ist es auch wichtig, dass wir es uns immer wieder auch zusprechen, dass wir es gemeinsam weiter ausgraben, dass wir weiter die Substanz davon ergreifen und in der Wirklichkeit stehen. Denn es geht wirklich sehr, sehr tief, viel tiefer, als wir bisher gekommen sind, glaube ich. Und ich denke, es ist auch wichtig, wie die zwei Zeugnisse, die wir gerade gehört haben, sollten wir uns in diesem Prozess immer wieder auch stärken. Und dazu vielleicht noch zwei Verse. Ich würde gerne nochmal eins zurückgehen. Denn wenn wir gemahlen werden, ist es ja nicht einfach nur, wir haben dann die Erfahrung, sondern auch das wiederum hat ja einen Zweck. Und der Zweck ist der, dass wir bereit werden, auch die weiteren Zutaten aufzunehmen. Wie ich vorher schon sagte, es muss das Öl noch dazukommen, es muss der Geist hinzukommen, damit das Ganze in die nächste Stufe quasi kommen kann. So müssen wir auch bereit sein, die weiteren Zutaten wie jetzt Weihrauch und Salz aufzunehmen. Und dazu ein Vers aus Apostelgeschichte 9, 15, sind zwei Verse 15 und 16.
Lesen wir zusammen, ja? Mhm. Amen. Der Herr aber sprach zu ihm: Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen vor Nationen und vor Könige und vor die Söhne Israel. Denn ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen.
Amen. Ja, dieses Bewusstsein brauchen wir. Genauso wie 1. Petrus 4, Vers 1 heißt: Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit demselben Sinn.
Amen.
Denn wer im Fleisch gelitten hat, der
hat aufgehört mit der Sünde.
Der hat aufgehört mit der Sünde. Also wir sehen hier, wir sind nicht unbeteiligt daran, aufzuhören mit der Sünde. Ja. Obwohl Christus die Sünde besiegt hat und weggenommen hat, müssen wir uns jetzt mit demselben Sinn wappnen, im Fleisch zu leiden und dadurch aufzuhören mit der Sünde, Stück für Stück. Ja. Stück für Stück, dass dieser neue Mensch gestärkt wird durch die wahre Menschlichkeit des Herrn, dass diese in uns zunimmt und wir zunehmend im neuen Menschen wirklich wandeln und so ein Wohlgeruch wieder sein können für den Vater. Und das wurde mir auch so klar, der neue Mensch den können wir jetzt besonders stärken, indem wir Christus als dieses allumfassende Opfer erfahren. Indem wir in all diesen Aspekten ihn erfahren im Alltag und das vorbereiten, weil dieses Vorbereiten, das ist ja nicht nur, ja, macht es mal, damit wir jetzt irgendwie das Richtige tun, sondern dieses Vorbereiten, es bringt uns dazu, wirklich sorgfältig zu sein mit der Erfahrung von Christus. Nicht nur in ein paar Dingen, die wir uns schon vorstellen können und die ganz nett sind und die oft gepredigt werden irgendwo, sondern in den Aspekten von Christus, die wir noch nicht ausgegraben haben, die wir noch nicht erfahren haben, da wollen wir ja reinkommen. Das brauchen wir ja noch, um zur vollen Reife zu kommen, dass Christus ganz an uns und auch durch den ganzen Leib zum Ausdruck kommt. Amen. Und ich möchte gern abschließen noch mit Johannes 16, Vers 33. Dann können wir auch noch zusammen lesen.
Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Drangsal, aber seid mutig.
ich habe die Welt überwunden.
Amen.
Amen.
Amen. Herr, danke für dein Überwinden.
Ja, Amen.
Ich habe die Welt überwunden. Amen.
Yeah.
Ja. Amen. In der Welt habt ihr Drangsal, aber seid mutig.
Amen.
Ich habe die Welt überwunden. Amen.
Ja, ja.
Du hast die Welt
überwunden.
Amen. Amen.
Ja. Amen. Ja.
Amen. Amen. Dein Überwinden.
Amen.
Du hast die Welt überwunden.
Amen.
Amen.
Ich will noch mal kurz zum Anfang zurückgehen von dieser Versammlung. Zu Psalm 53, Vers 4. Aber sie sind alle abgefallen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und ich möchte das einfach nochmal bestätigen. Ich fand es sehr gut, wie wir gesehen haben, dass unser ganzes Menschsein verrottet ist und Erneuerung braucht. Oder? Und es ist wirklich und dann auch gut, diesen Weg zu sehen jetzt. Dass Christus als das Speisopfer unser Leben werden möchte. Und Herr Jesus, ein Aspekt im Leben des Herrn, also hat mich angesprochen, und zwar war das der Punkt, dass er für nichts geachtet war. Und dazu lese ich Jesaja 53, die Verse 2 und 3, oder wir können es mal zusammen lesen. Jesaja, oder ich lese. Hat es jemand offen?
Ihr könnt auch den Tisch benutzen und legt dann.
Okay.
Die
ist zu klein, ja. Jesaja 53, 2 und 3. Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Und hier hat mich wirklich angesprochen, dass dies ein Aspekt ist, den wir in unserer Menschlichkeit nicht haben. Wir können nicht verachtet werden. Wir wollen immer etwas sein. Wir können nicht schlecht behandelt werden. Wenn einer mich schlecht behandelt, das ist das Schlimmste für mich. Das ist wirklich, wenn jemand uns was Schlechtes tut, dann wollen wir immer zurückkämpfen. Dann wollen wir immer was machen, ja. Aber hier steht in Vers 3, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Und da hat mich wirklich angesprochen, das ist auch ein Aspekt des Speisopfers. Und der Herr, obwohl er Gott war, er wurde verachtet, ja. Bei seinem Tod am Kreuz, das habe ich vorhin geschaut, da kam dreimal in Lukas 23 nacheinander die Leute und haben gespottet, wenn er der König der Juden ist, helfe er sich selbst. Andere hat er gerettet und sich selbst kann er nicht retten. Und ja, wenn du Gott bist, dann steige herab. Aber bei alledem war er rein in seinem Herzen und ohne Sünde. Er sündigte nicht, genau. Er war auch nicht bitter. Er war auch nicht bitter. Solch ein Mensch war der Herr. Und das ist wunderbar. Lob den Herrn.
Amen.
Darf ich da ergänzend dazu sagen, ja, zu den Frauen, die am Kreuz gestanden sind und geweint haben, hat er gesagt, was weint ihr über mich? Ja?
Was weint ihr über
euch? Über euch. Ja. Und er hat sich überhaupt nicht gesehen, er hat nur die Menschen gesehen. Ja. Also seine Leiden hat er nicht im Vordergrund gestellt. Im Gegenteil, er hat gesagt, kümmere dich euch um deine Leiden. Ja. Hat er euch selber.
Amen.
Ich wollte vorher kurz sagen, ich habe die vierte Botschaft von Bangkok gehört, möchte ich euch alle empfehlen, das zu hören. Das ist genau das, was der Bruder jetzt gesagt hat, wie Gott uns sieht. Ja. Da steht drinnen, Gott ekelt sich vor uns, ja, so wie wir jetzt sind, bei unserem Fleisch. Ja. Also als ich das gelesen habe, das habe ich so, also da bin ich, das habe ich wirklich zerstört, die habe ich da. Ja. Weil ich auch noch immer so viel von mir halte, ja, oder gehalten habe, ja. Mhm. Aber da geht es genau nur um dieses Thema, ja, wie wir uns sehen, dass wir uns immer wieder, egal wie wir zerschlagen werden, irgendwann einmal, wir stehen wieder auf und nehmen dann wieder diesen alten Stolz an, diesen alten Menschen, wir sind ja doch etwas und haben ja doch was geleistet, ja. Und genau das ist das, was uns zu hindert, ja, weiterzukommen.
Amen.
Dann würde ich Ihnen empfehlen, die Pilger davon zu hören, das ist genau dieses Thema.
Amen.
Sehr bestärken darin, immer davon zu
hören. Amen.
Dass wir nichts Besonderes sind.
Amen. Doch. Amen.
Dass unser Fleisch nicht besser ist als das Fleisch jedes Menschen, der da draußen rumlaufen.
Ja.
Das haben wir behalten. Wir haben
das ist nicht
unsere gefallene Natur, die haben wir noch. Ja. Die sind ja nicht groß geworden, die haben uns nicht genommen.
Ja. Ja.
Amen.
Amen. Und noch eine Kleinigkeit will ich ergänzen. Aus 1. Korinther 4, Vers 9. Das zeigt, wie die Apostel auch nichts Großes waren, sondern im Gegenteil. Ab Vers 9, denn mir scheint, Gott hat uns Apostel als die allerletzten hingestellt, wie dem Tode Geweihte, denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Toren um Christi Willen, ihr aber seid klug in Christus, wir schwach, ihr aber stark. Ihr ruhmreich, wir aber ehrlos. Ja, lobt den Herrn. Das ist ein wunderbares Vorbild. Weil oft haben wir als Christen ein bisschen ein falsches Bild von einem, wie soll man sagen, von einem großen geistlichen Mann, dass er irgendwie herrlich ist und ruhmreich und stark. Aber er sagt hier, die wahren Apostel, die waren Toren, schwach, ehrlos, also wie der Herr, wie der Herr beschrieben wurde in Jesaja. Für nichts geachtet.
Amen. Amen. Herr, danke für dein Menschsein.
Amen.
Amen.
Nochmal einen Punkt zu der Ehre. Das ist nochmal gut zu sehen, woher der Herr die Ehre genommen hat. Wie Jona gerade gesagt hat, wir Menschen sind so immer, dass wir die Ehre voneinander suchen. Das steckt so tief in uns. Aber der Herr war anders. Er hat hier gesagt in Johannes 7, Vers 17 und 18, wenn jemand deswillen tut, Vers 18 lese ich vor, wer von sich selbst redet, sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig. Und Ungerechtigkeit ist nicht in ihm.
Amen.
So ein Mensch war der Herr, er hat immer die Ehre des Vaters gesucht.
Amen.
Oft betonen wir vom Herrn die eine oder die andere Seite. Wir sagen, der Herr war immer so liebenswürdig oder so gut oder so treu, aber der Herr war auch sehr hart. Und er hat sogar gesagt, ich werde das Schwert bringen und die Familien werden sich trennen. Warum war der Herr so? Weil er immer das gesagt hat, was der Vater wollte. Er hat nie die Ehre der Menschen gesucht. Das heißt, wenn er geredet hat, er hat nicht auf die Menschen geschaut. Er hat nicht gesagt, ich möchte diesem Menschen jetzt gerne unbedingt helfen. Sondern er hat den Willen des Vaters gesucht. Und daher hat er geredet. Er hat immer den Vater vor Augen gehabt. Er wollte immer den Vater zufriedenstellen. Er hat nicht auf die Menschen geschaut. Wir schauen immer die Menschen an. Wir haben immer den Menschen vor Augen. Und deswegen sind wir so, wie wir sind. Aber wir müssen die Ehre suchen, dessen, der uns gesandt hat, dessen, der Herr hat immer die Ehre des Vaters gesucht.
Amen.
Dann können wir gerade sein. So war der Herr, er war sehr gerade.
Ja. Amen.
Und dann ist Ungerechtigkeit nicht in ihm. Das ist wunderbar.
Amen. Das Speiseopfer ist eines, was uns die vollkommene Menschlichkeit Jesu zeigt. Das müssen wir sehr genießen. Das feinste Mehl ist ein Bild auf die Menschlichkeit des Herrn, die vollkommen ist, die heilig ist, die gerecht ist und die ganz für Gottes Vorsatz ist. Warum haben wir so eine Speise? Und warum möchte Gott, dass wir so etwas essen? Es ist, weil unsere Menschlichkeit durch und durch verdorben ist. Aber das erkennen wir oft nicht. Aber für Gottes Vorsatz und in Bezug auf Gottes Plan ist unsere eigene Menschlichkeit zu nichts nütze. Sie taugt wirklich nichts. Sehr oft denken wir noch, wir sind gut und wir sind nicht so böse wie manche Leute draußen in der Welt. Wir stehlen nicht, wir verhauen niemanden, wir machen nicht viele böse Sachen. Also sind wir ziemlich gut. Und wir gehen am Sonntag in die Kirche und wir machen dies und jenes und spenden ein bisschen Geld. Also so schlecht sind wir nicht. Aber die Bibel zeigt uns, dass unsere Menschlichkeit, das Menschsein, das uns anhaftet, selbst als Gläubige, als Christen, durch und durch verdorben ist. Um für Gott etwas zu machen, ist unsere Menschlichkeit nicht tauglich. Das müssen wir sehr deutlich sehen. Das Fleisch, was uns anhaftet, es ist für Gott völlig untauglich. Nur weil es ein bisschen religiös ist, denken wir, es ist in Ordnung. Aber Religiosität bedeutet nicht, dass es für Gott ist. Paulus hat das selbst sehr klar gesehen. Am Ende konnte er nur noch ausrufen, ich elender Mensch, wer wird mich erretten vom Leib dieses Todes? Und er hat versucht, Gottes Wille zu tun. Aber sein Menschsein, sein menschliches Leben war dazu nicht imstande. Das liegt daran, weil der Fall des Menschen so tief ist. Und dieser Fall des Menschen, der ist bis zu uns durchgedrungen. Wir sehen es oft nicht, aber der Herr hat diese gefallene Menschlichkeit immer wieder bloßgestellt. Und deswegen gibt es ein Speiseopfer. Das Speiseopfer ist eines, was uns die Menschlichkeit Jesu zur Speise gibt. Damit wir gerettet werden von der alten Menschlichkeit, die in uns ist. Und wenn wir die Evangelien lesen zum Beispiel, dann merken wir, wie vollkommen der Herr ist in seiner Menschlichkeit. Die Menschlichkeit Jesu war immer siegreich. Wenn wir einmal von dem Teufel angegriffen werden, wir fallen sofort auf die Nase. Das geht nicht lange. Nur die kleinste Versuchung können wir ihr nicht widerstehen. Der Herr sagt, schau das nicht an. Wir können nicht anders, wir müssen es anschauen. Die kleinste Sache können wir nicht überwinden. Warum? Weil unsere Menschlichkeit verdorben ist. Aber das Menschsein des Herrn war siegreich. Wir haben den Vers vorher erwähnt, in Matthäus 3 heißt es am Ende, Gott sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. An dem ich Wohlgefallen habe. So an der Menschlichkeit Jesu hatte Gott wirklich Wohlgefallen. Und gleich danach in Kapitel 4 heißt es, dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste hinaufgeführt, um vom Teufel versucht zu werden. Der Teufel hat sofort versucht, die Menschlichkeit und den Herrn in seinem Menschsein zu versuchen. Und nachdem er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Das werden wir machen, wenn wir 40 Tage und 40 Nächte fasten. Wir können nicht mal 4 Tage fasten und 4 Nächte. Manchmal nicht mal 4 Stunden. Müssen wir schon wieder was essen. Eine gute Gelegenheit für den Teufel nach 40 Tagen zu ihm zu kommen und ihm zu sagen, und der Versucher trat heran und sagte zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine zu Brot werden. Das hat der Teufel gemacht, nachdem der Herr 40 Tage lang gefastet hat. Dann hat er zu ihm gesagt, ja, du bist doch Gottes Sohn. Mache mal ein Wunder. Mache ein Wunder und wandle um diese Steine in Brot. Ich glaube, wenn wir dort gewesen wären, wir würden sagen, oh, eine gute Idee. Ja, stimmt. Lob den Herrn, danke für den Tipp. Und mache sofort die Steine zum Brot. Und dann werde ich sagen, siehst du, Satan, ich bin tatsächlich Gottes Sohn. Ich habe es verwandeln können. Aber so war der Herr nicht. Was hat der Herr gesagt? In Vers 4 heißt es, er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Von jedem Wort. Nicht vom Brot allein soll wer leben?
Der Mensch.
Der Mensch soll leben. Der Herr hat hier sein Menschsein betont. Ja. Er hat nicht gesagt, oh, nicht vom Brot allein soll der Sohn Gottes leben. Der Teufel hat ihn als Sohn Gottes angesprochen. Er hat zu ihm gesagt, du bist doch Gottes Sohn, du bist was ganz Besonderes. Also mache ein Wunder. Aber der Herr war sich dessen bewusst, dass er als Mensch überwinden muss. Dass es der Mensch Jesus ist, der den Teufel überwinden muss. Warum? Weil das Speiseopfer feinstes Mehl zeigt. Und es uns offenbart, dass der Herr Jesus als ein Mensch überwinden muss. Dass Jesus in seiner Kapazität als Gott den Teufel überwindet. Das ist keine Schwierigkeit. Das ist sehr einfach. Natürlich, wenn du Gott fragst, den Teufel zu besiegen, es ist eine Kleinigkeit. Es ist kein großes Problem. Aber der Herr Jesus, er hat den Teufel hier nicht überwunden, deshalb, weil er Gott war. Sondern er hat den Teufel überwunden, weil seine Menschlichkeit siegreich war. Weil das Menschsein von Jesus feinstes Mehl war. Und daher hat er betont, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben. Der Mensch leben. Der Teufel sagt, hey du Gottessohn, mach mal was. Und er hat gesagt, ich bin ein Mensch. Ich werde dir nicht den Kopf zertreten als Gott, sondern hier bin ich als der wahre Mensch, der die Menschlichkeit völlig wiederhergestellt hat. Und als dieser Mensch werde ich diese Versuchung überwinden. Und das hat der Herr tatsächlich gemacht. Das ist die Menschlichkeit des Herrn. Sie hat den Teufel überwunden in solch einer hervorragenden, wunderbaren Weise. Deswegen brauchen wir diese Speise. Wir müssen dem Herrn sagen, Herr, ich will diese Speise essen. Ich möchte dadurch den Feind überwinden. Und selbst die Verheißung, die Gott im 1. Mose 3 gegeben hat, dort hat er gleich zu der Schlange gesagt, dass der Same der Frau ihren Kopf zertreten wird. Wer wird den Kopf der Schlange zertreten? Wir würden sagen, natürlich Gott wird ihn zertreten. Aber im 1. Mose heißt es, der Same der Frau. Und als der Herr geboren wurde, war er in der Tat geboren als der Same der Frau. Er wurde nicht gezeugt von einem Mann. Warum? Weil durch Jesus ist diese Menschlichkeit, die Gott haben wollte, dort neu geboren. Es war gezeugt vom Heiligen Geist, von der Jungfrau Maria. Und das, was herausgekommen ist, war das Heilige, der Heilige Gottes. Das war eine neue Menschlichkeit als der Same der Frau. Und als dieser Mensch hat Jesus auf dieser Erde den Teufel besiegt. Lob den Herrn. Und diese Speise hat Gott uns im Speiseopfer gegeben. Jetzt sollen wir lernen, den Herrn zu essen, den Herrn zu trinken und ihn zu genießen als diese wahre Speise, damit wir auch siegreich sein können, um den Feind völlig unter unsere Füße zu treten. Mögen wir wirklich alle lernen, den Herrn als unsere wahre Speise zu genießen.
Amen. Ich darf jetzt noch was dazu sagen.
Ja.
Der Herr hat nie, also auf der Erde war nie eigene Werke getan. Das ist das, was uns sehr unterscheidet. Er hat nur die Werke getan, die von anderen der Welt an bereitet worden sind.
Amen.
Ja. Er hat Besuch gemacht, ja. Was in der Schrift von ihm geschrieben steht. Und das hat er getan. Und das unterscheidet ihn so sehr von uns. Wir tun nie ein Werk für Gott, sondern wir tun nur Werke für uns selber oder dass wir von anderen Menschen gesehen werden. Das ist die Art, Werke zu tun von gefallenen Menschen. Ja. Und das ist das, was da müssen wir hinkommen. Du sagst, er wird die Speise
Amen.
Stück für Stück von unserem Herrn seine Menschlichkeit zu essen und in uns auch zu ihm auszutauschen.
Amen.
Diese alte Menschlichkeit.
Genau.
Seine
Amen. Ja. Amen.
Und das feine Mehl, was in diesem Speiseopfer so wichtig ist und der größte Anteil ist, zeigt wirklich auch, wie der Herr sich eigentlich erniedrigt hat, auch zu nichts gemacht hat. Ja. Und feines Mehl zu bekommen, das ist wirklich ein Prozess. Dass die Weizenkörner und dann viel Druck und klein gemahlen. Und ich glaube, das ist für Gott sehr kostbar gewesen. Dass der Herr sich als ein Mensch so erniedrigt hat. Wir schätzen nicht Menschen, die sich erniedrigen. In der Welt ist nur jemand was, der weiß, sich selbst darzustellen. Das ist jemand, den man in der Welt brauchen kann. Damit er dir für dich arbeiten kann. Aber bei Gott ist es genau das Gegenteil. Gott braucht nicht Menschen, die sich selbst darstellen können. Gott braucht Menschen, die sich erniedrigen können. Das ist ganz anders. Und im Matthäus-Evangelium gibt es von Kapitel 18 bis 20 sehr oft diese Situation, wo die Jünger streiten, wer der Größte ist. Weil das so tief in jedem drinsteckt, der Größte zu sein. Aber der Herr zeigt ihn immer wieder, obwohl er der Größte ist, hat er sich erniedrigt. Ja. Und das ist, was Gott haben möchte. Und in Kapitel 21 sagt er am Ende, Vers 25, Jesus aber rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Fürsten der Nationen diese beherrschen und die Großen über sie Gewalt ausüben. Ja, so ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Wenn wir wirklich vom Herrn in Gottes Augen kostbar werden wollen, dann muss der Herr an uns arbeiten und uns zu nichts machen, muss uns zerkleinern, ja. Und wer unter euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und es ist so kostbar, ein Mensch zu sehen, der diese gefallene Natur völlig überwunden hat. Die gefallene Natur will sich immer überheben, weil der Teufel so ist. Er wollte Gott sein. Aber der Herr wurde ein Mensch, um genau das Gegenteil zu tun, um sich zu erniedrigen. Und das war der größte Sieg. Und heute möchte der Herr genau diese Natur in uns einwirken. Woher kommt so viel Streit? Warum nimmt man so schnell Anstoß? Warum gibt es so viele Probleme? Weil man sich nicht erniedrigen kann. Und das habe ich sehr geschätzt. Der Herr, er hat in seinem Leben dieses feine Mehl wirklich ausgelebt. Durch so viele Situationen nicht reagiert, sondern sich mahlen lassen. Und dadurch ist so ein Mensch herausgekommen. So fein und so brauchbar für Gott. Doch möge der Herr auch in uns so viel tun können. So ein Leben wirken, dass das hervorkommt, dass es aussieht wie beim Herrn. Und dann wird Gott wirklich auch vorangehen. Amen.
Amen. Amen.